Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 359, die erste nach den Herbstferien. Da habe ich mal ein paar Tage Pause gemacht und jetzt geht es direkt weiter mit Philipp von Mokebo. Werden die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht gehört haben, das ist ein Möbelbrand und über den Möbelmarkt habe ich ja in den Podcasts und bei Kassenzone.de schon viele, viele Male berichtet. Das ist ja ein Markt, der sich nur sehr langsam Richtung Online bewegt, aus verschiedensten Gründen, scheint jetzt aber abzugehen und Mokebo ist einer der Player, die dann einen ganz, ganz coolen Ansatz haben. Und mit Philipp unterhalte ich mich darüber, wie skalierbar das ist, was er da macht. Einige von euch haben vielleicht auch schon Mokebo-Produkte zu Hause. Er erklärt, warum das 100% gerade wächst, Jahr über Jahr. Und warum er Otto.de als Marktplatzplattform so gut findet. Da werden sich viele, die sich im Möbelmarkt beschäftigen, sicherlich wiederfinden. Und es gibt relativ viele spannende Ansätze und Anekdoten, die bei mir dazu führen, zu sagen, okay, jetzt geht's richtig los im Möbelmarkt. Nicht mehr so richtig los geht's mit meinem automatischen Rasenmäher von Gardena. Ihr wisst ja, Gardena ist ja der Sponsor in der Sommersaison bei Kassenzone, damit ich alle meine Podcast-Transkriptionen bezahlen kann. Und jetzt habe ich mir natürlich überlegt, wie kann ich euch das Produkt noch nahe bringen? Was kann man denn jetzt mit Gardena im Winter machen? Und gestern habe ich meine Lichterketten, die ersten, hier aufgehangen. Ich habe hier so einen sehr schön beleuchteten Hof. Alles ist schön mit lustigen Lichterketten und Schneemännern ausgestattet und was da sehr gut funktioniert, sind die smarten Steckdosen, die es in diesem Gardena-System gibt. Die lassen sich mit diesem Gateway koppeln, kann man quasi den ganzen Hof, das ganze Haus mit ausstatten und über eine App steuern, kann man sagen, wenn es dunkel ist, bitte Lichterkette an oder nur 2-3 Stunden an oder nach einem bestimmten Muster. Ist ziemlich cool, kann also doch noch jeder gebrauchen, also könnt ihr euch mal schnell den Rasenmäher anschaffen. Den Automower von Gardena und nochmal 2-3 Steckdosen dazu, damit eure Lichterketten nicht die ganze Nacht brennen, sondern nur dann, wenn ihr sie braucht. Ich verlinke das natürlich wieder, die Gardena Smart Produkte, in den Kommentaren und vielleicht fällt mir bis zur nächsten Folge noch was ein, womit ich das anpreisen kann. Ich mag's sehr, sehr gerne. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Mokebo und dem Möbel-Online-Markt. Philipp, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal wieder ein ganz klassischer Podcast. Wir reden über eine bestimmte Produktnische, nämlich der Möbelnische, in der es wiederum darum geht, online erfolgreich zu vertreiben. Du betreibst Mokebo und erzählst erst einmal ganz kurz, wer du bist und was du genau mit Mokebo machst.
Ja, danke Alex, erstmal für die Chance da zu sein bei dir im Podcast. Genau, ich bin Philipp Kehela, dieses Jahr 30 geworden, habe in 2018 zusammen mit meinem besten Kumpel Mokebo gegründet. Mokebo ist eine Handelsmarke in der Möbelindustrie und wir haben uns so als Mission und Vision gesetzt, diese Möbelindustrie, die ja so noch eine der letzten verbleibenden, sehr stark analog getriebenen Warengruppen ist, zu digitalisieren. Und genau, vor Mokebo war ich fast 6 Jahre bei Amazon in München, habe da dual studiert und war dann in verschiedenen Positionen, zum Schluss als Product Manager bei Amazon Prime tätig und habe dann mit meinem Kumpel, den ich seit dem Bachelor kenne, Mokebo gegründet und mache das seitdem.
Kannst du mal in 5 Sätzen beschreiben, was Mokebo genau macht?
Ja, also bei Mokebo die Idee ist, Möbelherstellern oder Möbellieferanten aus Europa bei ihrem Weg in den E-Commerce zu unterstützen, weil wir gesehen haben, dass es super viele spannende Möbelproduzenten in Europa aus verschiedensten Produktkategorien in dieser ganzen Möbelwelt gibt, die immer noch eine riesige Abhängigkeit in den Stationärhandel haben. Und da haben wir so ein bisschen eins für eins zusammengezählt. Wir haben uns den adressierbaren Markt angeguckt. Wir haben uns ein bisschen natürlich auch Kennzahlen angeschaut und gesehen, dieser Markt transformiert sich. Es ist super kompliziert. Es ist die komplizierteste Warengruppe, aber genau die am allerspätesten sich digitalisiert. Das heißt, eine super spannende Ausgangslage. Und haben da halt einfach gesehen, dass Generation Y und Jünger zukünftig, wenn die umziehen, die Entscheidung, wo sie ihre Möbel kaufen, ob es ein Sofa oder ein Sideboard oder ein Wandregal ist, online treffen werden zum großen Teil. Und wir halt bei dieser Bewegung, wo eben auch noch sehr viel Platz, speziell in den Preislagen, in denen wir uns bewegen, ist. Und dann haben wir gesagt, ey, ich kann E-Commerce ganz gut. Mein bester Kumpel kommt aus einer Unternehmerfamilie aus der Möbelindustrie. Das heißt, wir kannten, haben auch da einen guten Einstieg in die Herstellerlandschaft gehabt und bauen jetzt mit exklusiven Produktmodellen, die wir eigentlich überall da vertreiben wollen, wo ein Kunde am liebsten heute schon Möbel shoppt. Und das ist vor allen Dingen der eigene Webshop Amazon und Otto zum jetzigen Zeitpunkt und agieren dort als Seller-Brand vertikal integriert und direkt an den Endkonsumenten.
Okay, ich versuche mal so ein bisschen zu rekapitulieren, wie ich den Möbelmarkt bisher kennengelernt habe. Auf Kassenzone cover man den Möbelmarkt ja schon seit über 10 Jahren und es geht ja immer darum, wann gibt es diesen Durchbruch wie im Fashionmarkt oder im Consumer Electronics Markt und haben dann jetzt festgestellt, es gibt dieses bekannte Dreieck im Möbelmarkt, es gibt die großen Möbelhäuser. Diese Möbelhäuser haben entweder einen eigenen großen Einkaufsverbund oder sind zusammengeschlossen in anderen Einkaufsverbänden, so Genossenschaften. Und dann gibt es die Möbelhersteller. So, die Möbelhäuser haben natürlich ein großes Interesse, die Kunden ins Möbelhaus zu holen. Es gibt sehr, sehr wenig Marken im Möbelhandel, die jetzt bekannt werden. Es gibt sicherlich hier Benz und Vitra und sowas. Ein paar Marken gibt es schon, aber in so einem klassischen Möbelhaus sind die meisten Marken komplett unbekannt. Die Einkaufsverbände haben auch keine Digitalkompetenz gehabt, auch keinen direkten Endkundenzugang. Die haben für jeden Abnehmer einen individuellen Katalog produziert und haben dann quasi auf das grüne Sofa vom gleichen Hersteller mal hier Name 1 geschrieben, beim nächsten Anbieter Name 2. Die Hersteller hatten auch keinen Endkundenzugang, konnten auch keine endkundenfertige E-Commerce-Lösung bisher aufbauen, weil sie dann Angst hatten, von den Einkaufsverbänden ausgelistet zu werden. Und das galt für alle Kategorien: Küche, Polstermöbel, sonst klassische Holzmöbel und so weiter. So, das war immer so, diesen Markt habe ich so beobachtet und in den letzten Jahren hat sich sicherlich auch durch Corona hat sich Westwing, Home24 sehr positiv entwickelt. Wayfair schießt ja global durch die Decke, hat einen riesigen Eigenmarkenanteil mittlerweile. Das heißt, sogar IKEA soll sich jetzt auf das Thema E-Commerce einstellen. Also das hat sich so in den letzten Jahren geändert. Aber an diesem Dreieck hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Was führt denn jetzt dazu, dass ein Möbelhersteller, der ansonsten nur an Höffner oder Lutz verkauft hat, dazu, dass sie jetzt sagen, Philipp, total coole Idee, lass da mal was gemeinsam machen?
Ja, inzwischen sind wir mit den Herstellern, also es ist eine sehr gute Analyse der Gesamtsituation. Ich glaube, das würde ich genau exakt so unterschreiben. Ist auch schön, ist eine schöne Metapher mit dem Dreieck. Was wir gemerkt haben 2018, als wir mit dem ersten Hersteller gestartet sind, der auch noch heute unser stärkster Partner ist, mit fast 70% des Gesamtumsatzes, war es natürlich schon so, dass er genau das, was du gerade beschrieben hast, praktiziert hat. Ja gut, jetzt wirklich soll es jetzt Mokebo Exclusive sein, können wir nicht einfach nur hier den Griff ein bisschen abändern und dann nennen wir es einfach um? Und warum denn überhaupt Mokebo der Lange? Warum nennen wir es nicht einfach wieder Rom, Mehrzweckschrank Rom und so? Und dann haben wir halt angefangen zu sagen, hey, wir wollen neue Wege gehen, ne? Es gibt irgendwie es gibt Anbieter wie jetzt auch ein Tilco etc. Die sind mit einem Brandversprechen unterwegs, aber in ganz anderen Preislagen. Wir wollen in dieser unteren Preislage reingehen und was wir dir anbieten können am Ende des Tages, was den Hersteller immer am meisten interessiert, warum er sich auch immer so schwer tut zu sagen, boah, ich will eigentlich nicht in einen großen Handelsverband, aber irgendwie garantieren die mir halt Volumen. Und am Ende des Tages muss man sagen, dass wir ihnen genauso Volumen versprechen können, weil wir nicht nur diese Brand-Logik verfolgen, sondern am Ende des Tages rein technisch gesehen ja auch eine Marktplatz-Plattform-Ökonomie-Logik, weil wir halt sagen können, der Marathon ist, eine Brand aufzubauen, die eigentlich jede Warengruppe abbilden kann in spannenden Mittel- und Einstiegspreislagen. Aber der Sprint ist natürlich, wir wissen schon, dass ein Hersteller Units braucht. Und um einen Weg mit uns zu gehen, will der Einheiten und Volumen sehen. Und das können wir ihm natürlich bieten, dadurch, dass wir extreme E-Commerce-Experten sind. Unser Ziel dann ist zu sagen, auf die hochvolumigen Keywords wie Kommode, Sideboard, Aktenschrank, Mehrzweckschrank sind wir organisch bei otto.de und amazon.de on top. Und das generiert uns natürlich dann sozusagen die Profite, um diesen Marathon zu gestalten. Und das Zweite ist, warum der Hersteller sich dann für uns entschieden hat und inzwischen 7 Stück sich entschieden haben, den E-Commerce-Weg mit uns zu gehen, ist, dass wir schon immer auch eine gewisse Demut an den Tag gelegt haben, zu sagen, wir verstehen, dass du, keine Ahnung, 20 Millionen Euro EK-Volumen mit Poco machst. Wir sind jetzt hier ein Bootstrap-Startup, wir sind noch ganz am Anfang. Lass uns klein starten, lass uns ein MVP starten. 2-3 Modelle exklusiv, die ihr bevorratet, und wir zeigen euch, wie schnell wir auf Units kommen. Und was wir gelernt haben, und das ist wirklich mit jedem einzelnen Lieferanten der Fall, am Ende dreht sich der Wind, dass die dann sagen, lasst uns mehr exklusiv machen. Es macht mehr Spaß, es ist partnerschaftlicher, es kommen kontinuierliche Einheiten und nicht nur auf die Werbung, auf den nächsten Werbeprospekt von Höfner zugeschnitten, einmal 2000 Stück, sondern kontinuierliche Nachfrage, kontinuierliche Auslastung. Und das sind alles so Faktoren, die wir so ein bisschen erkannt haben und mit den Herstellern da arbeiten. Und inzwischen hat sehr Selbstbewusstsein können, wenn wir einen neuen Lieferanten anbinden an unser Geschäftsmodell, sagen zu können, wir starten klein, aber wir sind sehr selbstbewusst, dass wir relativ schnell skalieren können gemeinsam.
Das heißt, Mokibo tritt auch als Endkundenmarke auf. Das ist keine Handelsplattform, sondern es gibt immer Mokibo-Produkte.
Genau.
Und was heißt denn das für den Hersteller? Wenn ich jetzt der Hersteller von dem Mokibo, ich bin ja gerade auf Amazon, Mokibo Besenschrank der Lange bin, bin ich dann als Hersteller nicht austauschbar? Könntet ihr nicht morgen zu einem anderen Hersteller gehen, der euch einen besseren Preis macht?
Potenziell würde das von der Marktlogik funktionieren. Gleichzeitig sind die Lieferanten und Hersteller, mit denen wir arbeiten, wenn wir erfolgreich mit denen sind, so tief integriert, dass wir inzwischen an API-Schnittstellen zwischen den Warenwirtschaftssystemen arbeiten und gemeinsam halt auch sagen, dass jetzt auch bald vertraglich auch festzogen, uns einen Handshake auch rechtlich zu geben, zu sagen, ey, ihr seid die Besten im Bereich zerlegte Kastenmöbel im Einstiegsbereich. Es gibt in Europa niemanden wie euch. Gleichzeitig gibt es niemanden wie uns, der in der Lage ist, euch das zu bieten und ihr sogar auch noch von anderen Warengruppen profitiert und so viel Insights in genau diesen Endkundenvertrieb mit durch uns bekommen, weil wir uns wie eure E-Commerce-Unit eigentlich sehen. Deshalb ist es schon so, es wäre austauschbar, aber wir suchen natürlich danach, beidseitig partnerschaftlich zu sagen, wir wollen das Ding riesig machen. Es ist notwendig, dass wir das durch Mokibo machen, weil es einfach so viele Vorteile hat, eine Brand aufzubauen, Spillover-Effekte, Halo-Effekte, dass die Lieferanten das super gut verstehen. Und halt am Ende ist es eine andere Branche als die Fashion-Branche oder so, wo es deutlich mehr dazu geht zu sagen, ich gehe direkt an den Endkunden, ich kann mir das aufbauen. Das sind teilweise meiner Meinung nach der E-Commerce, ich arbeite seit 2010 im E-Commerce und es ist einfach diese Vorstellung, E-Commerce sei so einfach, ich kann es einfach selber machen. Melde ich mich mal hier bei Amazon an, die meisten wissen dann noch nicht mal, Seller, Vendor, was ist da jetzt genau, ach so, okay, ja dann Vendor, oh Gott, jetzt sind meine Preise kaputt und ich habe keine Kontrolle mehr. Diese Diskussion führen wir halt schon immer häufiger, sagen aber dann ganz klar, was das Mokibo macht Brand, führt zu vielen Brand-Effekten, aber führt halt auch zu Sicherheitsaspekten, dass uns keiner den Preis kaputt machen kann, dass wir in keine Kämpfe reinkommen, weil es exklusive Artikel sind und dass wir so einfach kontinuierliche Nachfrage generieren können. Und was auch noch der Punkt ist, dass wir natürlich sagen, es macht für uns keinen Sinn, einen anderen Mehrzweckschrank, Hersteller oder Produzent anzubinden, weil wir kannibalisieren unser Performance-Marketing. Auf das Keyword Mehrzweckschrank weiß, kann ich einmal bieten. Wenn ich dann noch das zweite Mal mit einem anderen Produkt drauf biete, treibe ich meinen eigenen Cost per Klick hoch.
Verstehe ich. Wir hatten ja so Anfang der 2010er Jahre, gab es mal so eine Phase, hat der ein oder andere Möbel-Online-Shop was Ähnliches probiert. Und bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. So einer, der auch in der Presse relativ gut durchgereicht wurde, war Avandeo. Da habe ich auch ein Ecksofa da mal bestellt. Der Lieferprozess war, sagen wir mal, unschön, aber grundsätzlich, das Sofa hat lange gehalten. Und ich glaube, mittlerweile ist Avandeo, ich glaube, die Domain wird, glaube ich, von Biliani betrieben und die haben da quasi ihre, glaube ich, ihr ganz normales Sortiment darunter gehangen, aber das gibt es nicht mehr. Das hat nicht funktioniert. Und die waren stark oder haben sich positioniert durch das Thema Polstermöbel, aber auch so ein paar Standard. Produkte mit einem ähnlichen Pitch, ne? Direkter Kundenzugang, weniger Distributionskosten, weil man eben diese großen Möbelhäuser nicht mehr hat. Und abgesehen davon können wir auch Fotos so schießen, dass sie online funktionieren. und sich entsprechend verkaufen. Amazon hatte, glaube ich, 2013, 2014, als das da wirklich gut lief, vielleicht war es auch schon vorher, noch nicht so einen großen Anteil im Möbelhandel. Und Avandeo wird nicht der Einzige sein, die das gemacht haben. Was macht denn Mokebo anders oder was ist denn der Unterschied? Weil am Ende des Tages seid ihr seid der Vertreiber, oder? Ich kriege eine Rechnung von euch, von Mokebo. Exakt, ihr handelt ja. Amazon, ihr macht den Online-Shop, ihr habt die Kundenbeziehung, je nachdem, wie sozusagen wie gut eure Beziehung zu den Herstellern ist, könnt ihr vielleicht mal auf Konzession was machen. Bei einigen ja. müsst ihr sicherlich sicher was abnehmen und vielleicht sogar was selber ins Lager stellen. Kommen wir gleich mal zu reden. Aber was und genau, vielleicht noch, um das abzuschließen, Avandeo und Co. sind daran in Anführungsstrichen gescheitert, dass das natürlich ein Segment ist, was eine sehr geringe Kauffrequenz hatte und auch immer noch hat. Man kauft sich halt nicht so oft diesen Besenschrank oder das Ecksofa und die Kundenakquisitionskosten trotzdem relativ hoch waren, wie im Fashion-Bereich, konnten den Kunden aber nur ein bis zweimal im Jahr tatsächlich zu einem Kauf bewegen. Was ist jetzt anders geworden?
Ja, also ich glaube, was definitiv anders geworden ist, also ich muss fairerweise sagen, Biljani ist mir natürlich ein Begriff, habe natürlich auch euren coolen Podcast gemeinsam gehört und kenne die natürlich. Was ich definitiv sagen kann, was uns ausmacht, ist die Operational Excellence und die Idee, dass wir gesagt haben, von Tag Null an, wir werden nur integrieren, wenn wir als Seller auf einer Drittplattform verkaufen können und werden immer sozusagen einen großen Fokus auf den eigenen Webshop haben. Das heißt, warum sind wir bei otto.de? Wir sind auf Ottos neuem Marketplace. Wir sind dort nicht als Vendor integriert. Warum sind wir noch nicht bei Wayfair? Ne, wir sprechen sehr intensiv mit Wayfair. Die haben uns auch alles offengelegt. Wir dürfen über die eigene Brand. Wir werden da nicht gewhite-labelt. Die wollen uns unbedingt haben. Aber ist natürlich ein hybrides Modell. Keine volle Kontrolle, die wir sicherstellen können, dass unser Versprechen an den Kunden, kauf es egal, wo du es möchtest, ob auf Mokebo, Wayfair oder Otto. Und das Sofa, die leichtfüßige, wird immer den gleichen Preis haben, kann man bei Wayfair noch nicht 100% garantieren, dass das der Case ist.
Bei Otto wäre das aber der Fall. Bei Otto seid ihr in der Lage, ihr seid dann in einem Seller-Modus, quasi ähnlich wie bei Amazon.
Genau, also wir sind komplett überall nur als Vertical. Deshalb sind wir zum Beispiel auch nicht, Stand heute noch nicht bei einem Home24. Wenn jetzt mal jemand von Home24 mithört, wann werdet ihr zur Plattform? Denn das ist für uns eigentlich die Marschroute. Sobald es eine Plattform ist, die zulässt, Brands, Seller-Brands zu integrieren, die dann dort vertreiben können, ist das schon mal der erste, glaube ich, große Unterschied, dass unser gesamtes Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, aus einer sehr exzellenten ERP heraus vollautomatisch verschiedene Vertriebskanäle mit der gleichen Kundenerfahrung zu bedienen. Und Kundenerfahrung ist halt, glaube ich, das Zweite, auf das mein Mitgründer Momo und ich halt einen großen Wert gelegt haben, weil wir uns natürlich schon die Frage gestellt haben, wo ist unsere Wertschöpfung als Mokebo, als Team? Ne? Wir sind jetzt 15 Leute und worin müssen wir extrem gut sein? Und Kundenerfahrung, sprich Customer Success, sprich aber auch Bild und Textqualität, Content, aber auch das Performance Marketing sind die Dinge, wo wir ganz selbstbewusst sagen können, das können wir einem Riedberger Hersteller oder einem Importeur von Lampen aus Dänemark nicht zutrauen, dass der diese Leute aus Berlin, München und Köln zusammenstellen kann, um diese E-Commerce-Logik zu folgen, weil wenn man sich auch mal ganz klar anguckt, ne, ein Rauchmöbel versucht es ja auch zu sagen, wir bauen das alles intern auf, wir machen E-Commerce selber. Es ist unglaublich schwierig, es ist irgendwie ein zu einfaches Versprechen, das einfach im Direktvertrieb selber zu machen. Du bist ganz schnell ein Zombie-Produkt, wenn du auf Seite 2 oder 3 auf der Suchergebnisseite bist, ist es eigentlich schon gelaufen, sag ich mal. Und ich bin, und das sagen wir zu Lieferanten, die wir auch schon mal abgestellt haben, wo man einfach gesagt hat, es passt nicht zusammen, ihr verfolgt einen klaren Direktvertrieb-Ansatz, es tut uns leid, weil ihr macht es nicht richtig und es ist Perlen vor die Säue, weil ihr habt super geile Produkte, aber ihr seid irgendwo auf Seite 5 und habt schlechte Bewertungen und ganz viele Kunden schreiben, wie schlecht der Kundensupport ist. Da setzen wir, bei all den Themen setzen wir an.
Okay, bei Rauchmöbel, das ist auch so ein klassischer Hersteller, der versucht genau. dann selber auf Amazon was einzustellen zum Beispiel.
Die haben damals, ich glaube, das ist auch presseseitig irgendwie, da erzähle ich jetzt keine Interna, die haben, glaube ich, damals relativ offiziell gesagt, wir wollen selber ins Internet gehen und raus aus Offline. Gleichzeitig ist es auch kein Direct-to-Consumer, weil sie haben sich nicht für einen vertikales Vertriebsmodell entschieden, sondern sie verkaufen ihre Waren jetzt halt einfach an einen Wayfair, an einen Otto, an einen Home24 direkt. Und das ist halt auch wieder der Unterschied. Jeder Lieferant erzählt das Gleiche. Du gehst zu jedem Meeting und die sagen, boah, die Preise, keinerlei Kontrolle, die ganzen Konditionen, irgendwo versteckt sich nochmal ein 2% und kommt ihr mit sowas jetzt auch? Und wir sagen, kenne ich gar nicht. Ich komme aus einer Welt, ich komme eher aus einer Nullen- und Einsen-Welt und sage, ey, gib mir den bestmöglichen Einkaufspreis. Wir können dir genau sagen, welche Cost per Klicks wir brauchen, was für ein Niveau da herrscht, was für ein Ziel-VK wir haben, und wir reden total offen darüber. Eigentlich brauchen wir für unsere neue Tischlampe, der Leuchtturm, brauchen wir 59,90 Euro, damit wir einen Bestseller produzieren können.
Im VK.
Ne? Und natürlich ist es immer so ein bisschen, wir sehen natürlich viel dramatisch höhere Warenkörbe auf mokebo.de, mit Abstand der stärkste wachsende Vertriebskanal bei uns, aber natürlich noch vergleichsweise klein mit knapp 13% am Gesamtumsatz, aber natürlich unser großer Fokus. Aber für Marktplätze sagen wir natürlich schon auch, klar, wir wollen alle die wunderschönen Möbel im Mittelpreissegment machen, aber halt um auf den Marktplätzen ganz oben zu sein, müssen wir ganz klar gemeinsam Ziel-VKs treffen, um da erfolgreich zu sein. Und dann übernehmen wir, und wir glauben einfach fest daran, wir sind die beste E-Commerce-Unit für die Möbelindustrie, weil wir die Kunden am besten verstehen und bedienen können.
Bleiben wir mal bei dem konkreten Beispiel. Ich habe jetzt mal die Leichtfüßige aufgerufen hier bei otto.de. Ist ja mein alter Arbeitgeber in dem wunderschönen Farbton Velour-Optik in Tannengrün.
Ja,
999 Euro, Ottomane rechts. So, ja, jetzt habe ich das richtig verstanden. Dürftest das gleiche Produkt auf mokebo.de und auf Amazon möglicherweise auch zum gleichen Preis geben, korrekt?
Exakt.
Okay. Wenn ihr bekommt dann diese Bestellung durchgereicht von Otto, der Kunde kauft das irgendwie, sozusagen Otto sagt euch, hier, der Sofa ist jetzt verkauft, Kunde XY, hier steht lieferbar in 6 Wochen. Was passiert dann, wenn ich diese, ich gehe davon aus, du hast jetzt nicht das irgendwo rumliegen in Tannengrün, also wird mich überraschen.
Das ist eine der Hauptaufgaben, und das größte Team bei uns sind die Business Operations Teams. Das sind genau die Bestellungen von der Leichtfüßigen über Otto kommt rein. In Realtime geht es in unsere ERP. Wir arbeiten mit Plenty Markets, da bin ich auch ein großer Fan von. Und da wiederum geht es in Echtzeit per Lieferschein und Auftragsbestätigung an unseren Produzenten in Polen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir das Modell exklusiv im E-Commerce vertreiben. Und wir arbeiten, die machen also nicht nur sozusagen diese Supply Chain zu managen und täglich mehrfach Lead Times zu managen. Auch mal bei einem anderen Podcast oder so von dir gehört, wo du halt über, ich glaube, es war home24.de, wo du gesagt hast, oh, das Sofa, das allererste, 12 Wochen Lieferzeit. Vielleicht sollte man mal über die Suchergebnisseite in Logik denken. Für uns ist halt, wir arbeiten täglich mit den Herstellern an so geringer Leadtime wie möglich, aber auch so echter und transparenter Leadtime wie möglich. Wenn du dir unseren angehenden Bestseller, den Leuchtturm als Nachladen, also als rechargeable Lampe anguckst, der hat halt gerade 15 Wochen, weil der ist noch auf dem See, der kommt, der ist noch nicht da. Wir wollen ihn trotzdem schon anbieten, aber erzählen jetzt auch nichts von 6 Wochen. Das heißt, das Produkt wird durchgereicht. Wir haben auf täglicher Basis aktuellste Lieferzeiten unserer Hersteller und managen auf Amazon, auf mokebo.de und auf Otto in Realtime oder alle 15 Minuten die Leadtimes. Sprich, wenn da lieferbar in 6 Wochen steht, wirst du einen Liefertermin bekommen, der in dem Moment plus 6 Wochen mit Zustellung bei dir, weil Otto das ein bisschen anders macht als Amazon. Otto will einem Kunden sagen, wirklich bis zu dir vor die Tür. Amazon macht das ein bisschen schlauer und unterteilt in Vorbereitungszeit und dann Transportzeit. Aber in 6 Wochen wäre das Sofa bei dir.
Oh, bei Amazon sehe ich jetzt den Leuchtturm schon lieferbar auf Lager von.
Aber das ist der mit Kabel, ne? Das ist der mit Kabel. Es gibt ein Rechargeable. Wir sind jetzt sehr tief in der E-Commerce-Logik. Amazon, da kämpfe ich auch mit den Leuten. Ich kenne ja noch ein paar Leute, bietet maximal, und ich habe denen gesagt, Leute, das geht nicht. Wir sind in der Pandemiephase, Lieferzeiten, Rohstoffkrise. Man kann dort maximal 30 Tage Vorbereitungszeit anbieten. So, und ich sage denen, ey, also das könnt ihr ja nicht machen. Also es gibt super viele Produkte, die man gerne schon mal anbieten würde, wo man halt mehr als einen Monat Vorbereitungszeit hat. Das heißt, du findest den Leuchtturm als rechargeable auf mokebo.de und Otto, weil da ist es kein Problem. Aber Amazon müssen wir dann leider offline nehmen.
Okay, bleiben wir mal ganz kurz bei die Leichtfüßige, dem Sofa. Ja, das kann auch, das ist ein guter, weil ich die Kalkulation mal so ein bisschen verstehen. Weil von den 1.000 Euro, da will Otto ja auch was abbekommen. Das ist jetzt der 1.000 Euro brutto VK für mich als Kunde. Der ist noch ohne Lieferung, oder?
Ich glaub, der ist inklusive Lieferung. Wir preisen das ein. die Lieferung. Also zahlst keine Versandkosten.
Okay, das macht Otto leider nicht hier nicht transparent.
Nee, das ist auch, habe ich denen auch schon mal gesagt, warum macht er das? Also das ist ja sinnlos. Also im nächsten Schritt erst die 30 Euro Lieferkosten bei euren eigenen Retail-Artikeln zu zeigen, verstehe ich auch nicht so richtig. Aber.
Okay, aber bleiben wir mal bei der Leichtfüßige. So, Otto nimmt für das 14, Segment 14%. 14%, ja, also 15%. Okay, 14% vom Netto sind wir da bei ungefähr. Nee,
die nehmen das auf dem Brutto.
Die nehmen das auf den, das ist smart. Smart.
Das ist wirklich smart.
Okay, so, ihr müsst sozusagen, Lieferung muss noch bezahlt werden, da zahlst du im Zweimann-Handling für so ein Sofa, wenn das aus Polen an den Endkunden kommt, wo bist du da, was musst du dafür zahlen? 30 Euro? 40 Euro?
Nee, schön wär's. Da sind wir eher so, ich will jetzt hier nicht unsere super Konditionen, die wir haben, preisgeben.
Nee, aber nur so Ballpark sozusagen.
Ja, hoch, so zwei. Über 100, da bist du schon bei über 100 Euro.
Über 100 Euro. So, die müssen noch bezahlt.
Zweimal-Handling ist wahnsinnig teuer. Ja.
Die müssen noch bezahlt werden. Ihr wollt ja auch ein bisschen was verdienen. So, wenn ich das jetzt so alles abziehe, dann landen bei dem Produzenten in Polen für so ein Sofa irgendwas im Bereich 300 Euro plus?
Nee, mehr. Also da ist schon, wir sind schon.
Habe ich ja so formuliert, so, das Plus kann ja groß sein.
Ja, also genau, also mindestens, also da, der arme Produzent, der verdient ordentlich. Man muss natürlich dazu sagen, was der Produzent für uns macht, im Beispiel der Leichtfüßigen und den neuen Sofas, den wir mit ihm jetzt noch launchen werden, spannende Modelle. Der EK, den er uns gibt, ist bis zum Verteilerzentrum von Hermes an der polnischen Grenze Morzina. Das ist so das europäische E-Commerce-Hub für Polstermöbel. Und bis dahin gibt er uns eine EK. Das heißt, er liefert bis dahin und ab dann übernehmen wir mit unseren Hermes-Frachtkosten bis zum Endkunden.
Okay, bleiben wir mal, nur muss ja nicht stimmen, aber bleiben wir mal, meinetwegen kriegt er 400 Euro davon. So, und jetzt, für mich ist es jetzt auch gar nicht so wichtig, quasi hoch die Marge da konkret ist, sondern für mich ist nur wichtig der Vergleich mit dem traditionellen Kanal. So, wenn er jetzt das gleiche Sofa an erstmal den, keine Ahnung, den Europäischen Möbelverbund verkaufen würde, die es dann wiederum verkaufen an einen mittelgroßen Möbelhändler, was würde denn dann von dem bekommen? Weil dein Argument ist ja, ihm ist ja egal, wo es verkauft wird. Ob ihr das bei Otto verkauft, bei Amazon oder bei Mokebo, das ist ihm ja total Wurst. Er will ja im Grunde genommen nur eine gewisse Planungssicherheit haben, sozusagen, und auch einen guten Preis. So, wie viel weniger würde er denn bei so einer großen Verbundgruppe bekommen? Reden wir über 50 Euro weniger? Reden wir über 100 Euro weniger? Oder 20 Euro?
Ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns da im Bereich zwischen 10-20% weniger bewegen. Speziell, wenn wir über die großen Verbände sprechen, die dir sagen, das IKEA-Prinzip hört man ja auch von Herstellern, die dann sagen, kannst mit IKEA machen, garantieren dir Multimillionen an Einheiten, aber halt zu wahnsinnig schlimmen Konditionen, ähnlich wie bei der Schwarzgruppe oder solche Sachen. Da würde ich schon sagen, zwischen 10-20% könnte ich mir das schon vorstellen. Mhm. Und natürlich halt eine ganz, ganz andere Art von Preisgestaltung mit Konditionen und Rücknahme von Ware, wenn die nicht verkauft wurde. Und so ist es bei uns halt ein anderes Modell, dass wir sagen, wir werden jetzt bald die Bestseller bevorraten, aber bis dato ist es halt ein Order-to-Production-System mit einem Einkaufspreis bis zum Verteilerzentrum. Ja.
Ah, okay, das heißt, die würden schon ein bisschen weniger verdienen, aber du hast ja gesagt, du musst, um in diesen Kategorien bei Otto und Amazon hoch zu ranken, musst du ein super compelling Offer haben, was sich natürlich Produktbilder und sowas, alles klar, super Bewertung, auch wichtig, aber am Ende des Tages wird es ja der Preis sein. Das heißt, das gleiche Sofa oder die Leichtfüßige von irgendeinem anderen Hersteller, wo liegt dann so der Konkurrenzpreis? Über was reden wir da? Kostet das andere dann 2.000 Euro? Kostet das 1.100 Euro? Oder wie hoch ist der Unterschied?
Also ich würde sagen, wir haben einen unglaublich spannenden VK. Natürlich muss man sagen, bei dem speziellen Produkt wollten wir natürlich dreistellig bleiben. Das ist jetzt nicht, dass wir da hättest du wahrscheinlich eher 1.099 dran schreiben müssen. Ja. Ich würde schon sagen, dass du diese Qualität, das ist jetzt auf ein Produkt gesehen, da kannst du halt schon auch locker eigentlich 10%, 15%, 15% mehr VK draufpacken, wenn du das im Laden, im Stationärgeschäft oder so verkaufst, durch die E-Commerce-Logik, dass wir uns da natürlich mit sehr modernen Designs gegen sehr konsumige Modelle konkurrieren dort, müssen wir an manchen Stellen dann natürlich auch quersubventionieren und sagen, wir wollen das Produkt hochpushen. Und am Ende des Tages ist es aber auch wieder ein Partnerschaftlichkeitsthema, weil, wie ich auch schon gesagt habe, wir gehen schon auch ganz klar hin und sagen, ey, wir wollen 999 als Verkaufspreis treffen. Ja. Wir können den nicht treffen, wenn du uns nicht ungefähr das Markup gibst, weil dann können wir kein Marketing machen, dann können wir kein Performance-Marketing machen. Willst du das oder willst du das nicht? Und letztendlich ist es fast immer so, dass man dann sagt, alles klar, wir kommen da irgendwie zusammen. Und wenn es vielleicht erstmal für die ersten 6 Monate ist und wir schauen, dass wir es auf Suchergebnisseite 1 pushen und dann mal über eine Preiserhöhung nachdenken.
Ich finde es bei Möbel immer total schwer zu vergleichen. Jetzt hat Otto hier, ich bin jetzt auf der Landingpage bei Otto geblieben, hat er drunter irgendwelche anderen Sofas von sich halt noch gestellt. Home Affair, ist das eine Otto-Eigenmarke?
Ja.
Weiß ich, ja. Home Affair ist da drunter, da gibt es jetzt das Home Affair Ex-Sofa Lasse. Ja, auch skandinavischer Design im Angebot, gerade für 6,99. Sieht jetzt bei weitem nicht so cool aus wie die Leichtfüßige, aber ist halt wirklich schwer. Da gibt es noch so ein paar Oma-Opa-Sofas mit diesen hohen Lehnen und irgendwie verstellbaren
Ja, das Sitzen. Wollen die Kunden haben, ja.
Genau, aber es gibt auch die Domo-Kollektion, Exofa, Trendo. Also man findet ja schon so ein paar Sachen im Bereich 9,99. Ja. Jetzt sagst du aber, das ist jetzt für den Suchbegriff Exofa wahrscheinlich, die leichtfüßige, oder was ist das?
Ja, genau.
Ist das trotzdem ganz oben gelandet. Wie ist das denn passiert? Also wie schafft ihr das denn auf Marktplätzen wie Otto und Amazon? Insbesondere, weil dieser Markt so super intransparent ist und die Leute ja gar nicht genau wissen, was sie suchen müssen, weil Möbel so verschieden beschrieben werden können.
Genau, wir haben, womit wir in der Produktentwicklung immer anfangen, ist halt wirklich Volumen-Research der Keywords. Das heißt, es gibt ja eine ganz gute Indizierung. Wir haben bei Otto kennen ein paar Leute, wo wir dann auch mal offene Gespräche dazu hatten, ist das höchste Keyword eher Ecksofa, Schlafcouch, Eckcouch oder Couch. Es passt zu unserem Produkt am besten Eckcouch. Was ist das Volumen? Und dann geht es natürlich halt auch darum, E-Commerce zu verstehen und zu verstehen, ey, wenn jetzt, ich will ja nicht nur bei Ecksofa gefunden werden, sondern ich will eigentlich gerne auch bei Schlafcouch gefunden werden. Findet man Schlafcouch jetzt eher, wenn es noch im Titel mit ist bei Otto? Ist es dann höher indexiert in deren Suchalgorithmus? Oder reicht es aus, wenn das in der Artikelbeschreibung unten ist, ne? Und wenn man sich dann mal unseren Titel anguckt, dann kann man sich vielleicht irgendwo erklären, wie Otto sehr stark indexiert. Und dann ist es einfach so, dass Otto einfach noch ein etwas anderes Modell, teils besser als Amazon, muss ich auch wirklich sagen, teils noch ein bisschen altmodischer, ganz klar sagt, desto besser, so tiefer deine Datenstruktur ist, wenn du Maße gepflegt hast, wenn du Materialien gepflegt hast, etc., ist es eigentlich wie ein Boomerang, dass du eine initial gute Positionierung in dem Suchalgorithmus bekommst. Und dann wissen wir natürlich auch, und deshalb gehen wir ja auch auf Multi-Category. Es ist sehr viel E-Commerce-Logik dabei. Desto breiter dein Sortiment, desto mehr Marken-Amazon-Algorithmus das, ne? Und desto in verschiedeneren Kategoriebäumen du gute Bewertungen hast, desto eher rankt er auch mal ein ganz neu releasedes Produkt, wie die leichtfüßige, auch höher, weil er davon ausgeht, es ist ein guter Händler. Wenn du all diese Sachen so ein bisschen kombinierst, so ein bisschen mathematikmäßig, dann hast du, wenn du wirklich ein geiles Produkt hast, bleibst du oben. Und wenn dann aber irgendwie schnell schlechte Bewertungen und so kommen, dann musst du halt intervenieren und verstehen, was dein Produkt falsch ist.
Ich sehe, es ist auch ein Schlafsofa. Das habe ich hier gar nicht. Das ist Otto relativ weit unten versteckt in den, also mit Schlaffunktion. Das habe ich vorher nicht ganz durchgelesen. Ah, okay. Dann hätte ich es auch vergleichen müssen mit anderen Ex-Sofas mit Schlaffunktion.
Das stimmt, ja. Es ist speziell auch etwas, also es ist ein gutes Feedback. Wir haben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, sollten wir mehr so eine Funktion präsentieren, ne? Ist wirklich ein schönes Sofa. Und dann ist wiederum die Frage, ne, aus Produktmanagement-Sicht, können wir mit anderen wollen wir mit so einem Produkt auf Füßen, ne, auf Holzfüßen und sehr, sehr minimalistisch, willst du damit den konsumigen Schlafcouches wirklich konkurrieren oder willst du vor allen Dingen erstmal einen Kunden, der einen Ex-Sofa sucht, befriedigen? Und wenn du dann auch noch sagst, ey, da sind auch noch Funktionen dabei, dann ist die Conversion Rate natürlich deutlich höher. Das heißt, es ist schon so, wir wollen immer irgendeine Funktion dabei haben. Bei den neuen Sofas werden wir jetzt auf verstellbare Kopfteile gehen, weil wir halt wissen, das ist halt, wenn du ein bisschen konsumigeres Modell machst, wollen die halt auch mal schön ihren Kopf da irgendwie die Kopflehne verstellen können, ne?
Verstehe ich. Kannst du ein bisschen was zu der Größenordnung sagen, in der ihr gerade unterwegs seid? Du hast jetzt beschrieben Otto, Amazon und Mokebo.de als hauptsächliche Kanäle mit 7 Herstellern. Arbeitet ihr, reden wir jetzt hier über ein Multimilliardenunternehmen schon und mit Mokebo oder wo steht ihr gerade?
Nee, also den Umsatz, den Außenumsatz letztes Jahr haben wir noch kommuniziert, weil wir ja wirklich auch erst 2018 Bootstrap gestartet sind. Da waren es über 3 Millionen Euro und wir werden dieses Jahr deutlich über 100% wachsen. Also okay. Wir sind sicherlich noch nicht da, wo ein Biljani heute ist oder natürlich, wo die
ganzen. Ja, bei den Wachstumsraten sind es ja nur 5 Jahre noch.
Und deshalb ist für mich oder für uns aus rein unternehmerischer Sicht natürlich halt, wir beobachten ganz, ganz stark, wie stark wir aus dem eigenen Cashflow wachsen können. Und wenn wir irgendwann sehen, es geht eher Richtung 50% runter, dann muss man sich nochmal natürlich auch die Frage stellen, will man irgendwann einen strategischen Partner haben? In welche Richtung sollte man das steuern? Aber warum, also momentan macht es so viel Spaß, wir haben so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Lieferanten, mit denen wir sprechen, von den bestehenden neue Modelle zu starten, einen Home24, wenn die irgendwann mal die richtige Entscheidung treffen, Marktplatz zu werden. An beiden Enden, Lieferantenlandschaft und Vertriebslandschaft, ist noch so viel zu tun für uns, dass ich da schon irgendwo auch gut gestellt bin, dass wir diese Wachstumsraten weiter oben halten können.
Was begrenzt euch denn im Wachstum? Also 100% natürlich extrem beeindruckend und auch das wissen wir auch von Spryker, das ist auch nicht ganz trivial, das entsprechend zu managen, aber 1000% wäre ja auch noch möglich, weil ihr kommt ja von einer relativ kleinen Basis. Da kann man auch mal sozusagen Faktor 10 wachsen. Was begrenzt es denn? Also wie könnte man noch viel mehr leichtfüßige verkaufen? Ja. Mehr Farben sozusagen, mehr Formen, mehr sozusagen Kategorien?
Ist eine super Frage, die tatsächlich auch sehr aktuell ist, denn wir stellen uns diese Frage, weil wir es ganz genau beziffern können. Human Capital. Wir könnten so viel mehr. Erst gestern hatten wir mit einem echt großen Lieferanten, einem neuen, ein Gespräch, den wir, obwohl der unbedingt starten will und gesagt hat, hier diese Garderobenwand und das ist alles jetzt, das wollen wir unbedingt mit euch machen, das haben wir bei Roller abgelehnt und so, haben wir selber auf Februar schieben ist, weil wir gesagt haben, wir haben Probleme, diese Produktdatenqualität, dieses Management, Stoffmuster, Projekte für unsere Sofas etc. so zu managen mit dem Team. Wir sind Bootstrap, wir müssen jeden Euro, jeder von uns ist gefühlt ein kleiner CFO im Unternehmen, wir müssen total genau überlegen, wie viel wir investieren können. Und das ist es. Wenn wir jetzt ein Team von 10 Content-Managern hätten und 5 Key-Account-Managern, dann könnten wir in kürzester Zeit dramatisch mehr Selektion aufnehmen. Denn was ich gesagt hatte, wo kommt unser Wert her? Ich glaube, unser Technologie-Stack und unsere Operational Excellence bildet das ab. Unsere Warenwirtschaft, wir können ohne Probleme in Real-Time Produkte in der Qualität einer leichtfüßigen, wie du sie auf Otto siehst, auf allen drei Vertriebskanälen mit einem Fingerschnipp launchen. Das haben wir seit 4 Jahren, haben wir an genau dieser skalierbaren Lösung gearbeitet. Das heißt, wir sind nur limitiert durch, wie schnell können wir die neuen Produkte ans Leben bringen. Für jeden Monat, wenn man sich die nächsten 3 Monate anguckt, stehen Produktlaunches jetzt an, konsequent. Wir stellen jetzt Leute ein, das heißt, wenn ich mir einmal kurz Werbung machen darf, wir suchen nach Key-Account-Managern, wir suchen nach Content-Managern und nach einem strategischen Projektmanager, der so ein bisschen die ganzen vielen Themen steuert. Das ist so ein bisschen das Nadelöhr. Und das ist halt auch das, ich meine, du bist ja auch ein extrem erfahrener Unternehmer, Bootstrapping heißt halt auch, dass man sich an manchen Dingen halt leider beschneiden muss, ne? Und das ist halt die Geschwindigkeit, wir könnten viel, viel, viel mehr machen und vielleicht muss man sich irgendwann die Frage stellen, mit Fremdkapital oder wie auch immer, das einen Schritt mal größer zu machen.
Weiß ich gar nicht, also euer Modell, dadurch, dass ihr quasi so große Volumen habt und ihr relativ gut aufzeigen könnt, was ist abnehmbar, lässt sich ja super über Debt hebeln. Also zum Beispiel, könnte jemand einfach müsst ihr gar kein Eigenkapital aufnehmen, wenn ihr sagen könnt, wenn ihr jetzt irgendwie 1000 Leichtfüßige schon hier irgendwo aufs Lager nehmt in den Standardfarben, könnt ihr nochmal 50 Euro runtergehen, absolut, verdient trotzdem 30 Euro mehr, sozusagen, und da kommt der Business Case raus, den jeder Debt Provider sofort nachvollziehen kann. Ja. Bei Personal ist immer ein bisschen was anderes, weil das ist ja ein Risikoinvestment nach vorne, aber auch interessant, dass das für euch trotz kleiner Basis auch nicht so einfach ist, jetzt mal 10, 20 Leute aufzubauen. Wie viele Leute seid ihr heute?
15. In Voll-FTEs sind es 9, weil wir auch mit Teilzeit und Werkständen arbeiten und wollen nächstes Jahr 13 FTEs werden. Also ein solides prozentuales Wachstum.
Und ihr kommt aus Köln?
Aus Köln, genau. Aber wir haben inzwischen Personen in Karachi, Pakistan, in Berlin, in Bielefeld, Köln, eventuell bald München, Schwarzwald. Also wir sind total, wir haben seit Tag 0, mein Mitgründer und ich, Momo, wohnt in Dortmund, ich bin aus München nach meiner Zeit bei Amazon nach Köln gezogen, der wohnt inzwischen in Bielefeld, wir sind komplett, also schon vor der Pandemie war alles bei uns remote. Vielleicht ein Punkt, was einfach nur eingehen auf eine sehr, sehr spannende Idee, was du sagtest, wenn man das prognostizieren kann bei einer Leichtfüßigen beispielsweise und über Debt nachdenken kann in solchen Cases, ist es super spannend und das kann man sogar theoretisch auch nochmal einen Schritt effizienter zurückdenken, zu sagen, vielleicht ist auch der Hersteller interessiert, das zu funden, weil wenn der auch sieht, die Leichtfüßige in Creme funktioniert einfach auch sehr gut. Er weiß gleichzeitig, hinter uns steht noch kein riesiger Cashflow. Dann könnte man auch darüber nachdenken zu sagen, warum ne, lagerst du nicht, gehst du nicht ein Stück weit mehr in Vorleistung? Ist zumindest eine Idee, über die wir immer mal wieder auch nachdenken zu sagen, lasst uns enger zusammenstehen und eventuell das 50-50 fanden, weil es fließt ja dann sowieso schnell ab, wenn wir uns die Daten angucken.
Du willst ja selber quasi Unternehmer ja maximale Freiheit haben und einfach schneller handeln können. Und du siehst es ja selber bei den Amazon-Brand-Aufkäufern, ja, wie in der Berlin Brands Group und Seller X, dass die machen ja nichts anderes. Also ja, die von diesen einzelnen Kategorien unterwegs, und das ist ja auch im Wesentlichen Debt, was die aufnehmen. Das ist ja kein Eigenkapital, weil es wird zur Warenvorfinanzierung genutzt. Und das ist in eurem Bereich ein relativ trivialer Case, und es ist, glaube ich, für Debt-Provider auch ziemlich interessant, weil wir heute noch wahrscheinlich 95, 90 oder 93% des Möbelumsatzes finden noch stationär statt. Ja. Also das heißt, wir sind noch vor dem großen Wandel, und ihr seid ja so aufgestellt, dass ihr mit der Welle mitschwimmen könnt. Ja, das, exakt, ist ja quasi, ja, das Risiko ist ja sehr relativ überschaubar. Dass
man da eigentlich sich in keine Abhängigkeit begeben müsste in der Form, ne?
Ja. Nö, und bei diesen großen Kooperationsgesprächen, das ist ja auch das Problem, in diesem Dreieck, Verbundgruppen, Möbelhersteller und Möbelhändler, wenn du zu viele Beteiligte hast, dann bist du nicht mehr handlungsfähig. Ziemlich sicher, dass auch bei den Möbelhändlern sind schon ein paar kluge Leute, die sagen, wir müssen jetzt hier mal Amazon ausprobieren, oder wir müssen mal unseren Online-Shop ein bisschen klüger betreiben. Wir haben es ja selber bei Spryker, den einen oder anderen Kunden aus dem Möbelbereich. Das verstehen schon viele, aber du willst eigentlich immer maximal handlungsfähig sein, um dann schnell zu entscheiden, hey, Home24 hat jetzt den Marktplatz, da gibt es jetzt irgendeinen Quick Win, wenn wir jetzt uns exklusiv für das Thema, wir gehen jetzt mal mit 1 Million in Vorleistung und machen jetzt mal Polstermöbel auf den Marktplatz und kümmern uns um alles. Da willst du nicht noch mit 5 anderen Leuten erstmal ein Gespräch suchen in Polen. Aber bleiben wir mal kurz bei den Absatzkanälen. Du sagst ja, Mokibo.de ist der stärkst wachsende Absatzkanal von den dreien. Seid ihr bei über 50% Direktabsatz schon? Also schafft ihr das schon?
Nein, das hatte ich eingangs kurz auch erwähnt. Wir sind bei zwischen 13% und 15% bewegen wir uns aktuell. Ist aber natürlich auch eine nicht ganz unkomplexe, deshalb ist mein Target an mein Team immer, für mich die wichtigste KPI ist, dass wir Monat über Monat, Jahr über Jahr Wachstum von Otto und Amazon outperformen mit Mokibo.de, dann machen wir alles richtig, weil man muss natürlich auch sehen, Otto, wie viel Home-Campaigns die gemacht haben, ne, auch mit Lena Gerke und was auch immer, bei Amazon weiß ich auch von den Leuten dort, wie viel die in Möbel investieren. Es werden ja konsequent mehr Leute die Keywords wie Exofa eingeben auf beiden. Das heißt, wir wachsen dort ja auch drastisch mit. Das heißt, das Ziel zu haben, es ist halt leider nicht so einfach, dass das da beides stagniert und wir holen mit Mokibo.de nur auf, sondern die wachsen auch und wir müssen es outperformen. Das heißt, es ist ein bisschen längerer Run, aber so unser Ziel ist schon in den nächsten 5 Jahren definitiv ein Drittel, wenn nicht mehr, aus dem eigenen Webshop zu machen, weil wir da natürlich auch die meisten Ressourcen reinpacken und visionärisch natürlich ein Plattform-Gedanke super spannend ist, und ein Hersteller könnte theoretisch immer irgendwie was über Otto selber machen, über Mokibo.de halt definitiv nicht, und deshalb haben wir nur noch mehr Argumente, sage ich mal, um Mokibo.de zu einem starken Zugpferd zu machen.
Verstehe ich. Trotzdem will ich nochmal bei ein, zwei Fragen zu Mokibo.de bleiben, weil das ist ja vielleicht auch der Fehler, den dann Avandeo oder andere gemacht haben. Damals gab es diese Plattform, also Otto als Marktplatz funktioniert ja erst seit 2, 3 Jahren, wenn überhaupt. Schön, dass es für euch funktioniert. Amazon gab es in dieser Form, glaube ich, für Möbel auch noch nicht so vor 10 Jahren. Das heißt, die haben ja alles selber direkt versucht. Ne? Sozusagen, ihr wächst jetzt quasi miteinander mit, was ja schon mal cool ist. Aber wie seht ihr denn das Thema CRM? Also wie viel Sinn macht es, wenn jetzt jemand die Leichtfüßige oder der Langlebige oder was auch immer.
Ah, sehr guter Name, Alex. Den muss ich schnell schützen lassen.
Ja, der Langlebige, vielleicht was für das Thema Teppich.
Ja, genau.
Vielleicht, genau. Oder der Leuchtturm, genau. Die scheinbar alles mit L. Das Thema CRM war da immer extrem schwierig. Du hast jetzt Exofa gekauft und der Einzige, der beim Thema CRM, bei dem es gut funktioniert hat, war Westwing, die ja mit diesem Thema also exklusiv, nur temporär verfügbar, eher so Subscription-artiges Business, sehr stark über Content natürlich, über Dahlia Fischer geprägt war. Bei denen hat es funktioniert, bei allen anderen eigentlich nicht. Und ich kann mir jetzt auch nicht erinnern, dass mich jetzt ein Newsletter von einem Möbel-Online-Händler, wo ich mal was gekauft hatte, jetzt irgendwie vom Hocker
Musstet ist das mal den brandneuen Mokebo Newsletter abonnieren.
Ja, aber was lese ich denn da drin? Jetzt habe ich jetzt die Leichtfüßige bei euch gekauft, egal jetzt ob bei Otto oder bei. Ja. Obwohl, wenn ich es bei Otto kaufen würde, würde ich dann Newsletter von euch bekommen. Nein. Zumindest nicht offiziell.
Nicht offiziell, genau. Okay. Nein, ist ein super relevantes Thema. Ganz klar, das Geschäftsmodell ist darauf optimiert, auf den ersten Kauf profitabel zu sein. Das ist wichtig für uns, speziell profitabel bei Otto und Amazon. Natürlich zahlen wir da viel, viel höhere Commissions als jetzt an einen PayPal, wo wir irgendwie 3% über Shopify bezahlen. Aber da investieren wir natürlich auch eben die gleiche Anzahl an Geld in Paid Social. Trotzdem haben wir zum Beispiel jetzt Initiativen, findet jetzt nächste Woche statt. Unser Lampenlieferant hat ein neues Fotoshooting für unsere neuen Modelle und wir schicken halt einen Sofa von dem anderen Produzenten, die Wandregale von unserem dänischen Kleinmöbel-Lieferanten dahin, um anzufangen zu sagen, einem Kunden auch über unsere Newsletter dann Stück für Stück heranzuführen, zu sagen, wir sind echt breit aufgestellt und wir haben echt auch coole andere Produkte. Und wenn du dann das nächste Mal deinen Outdoor-Gartenbereich irgendwie ausstatten möchtest, dann will Mokebo hoffentlich auch bald in der Lage sein, dir eine coole Sitzbank und oder einen Outdoor-Sitzsack etc. dazu anzubieten. Uns ist natürlich klar, wir haben keine Verbrauchsgüter, wir haben keine Konsumgüter, sondern wir haben Güter, die sehr, sehr lange Langlebigkeiten haben. Ist ja auch etwas, auf das wir stolz sind. Wir wollen zwar einen Preiseinstieg machen, aber wir wollen trotzdem eine super Qualitätslage irgendwo der Leistung entsprechend, des Preises entsprechend treffen. Wir gehen, woran ich aber schon glaube, ist, dass wir auch in einem guten Zeitpunkt sind, so bei den, sag ich mal, Shopify, die nennen sich ja selbst irgendwie Rebels, ne, in dem Shopify-Zeitalter, Spryker-Zeitalter dabei zu sein, dass sich einfach Wege außerhalb der großen Plattform entwickeln und Kunden auch immer adaptiver werden, abseits von Amazon und Otto zu shoppen. Wenn man sich zum Beispiel die Leichtfüßige anguckt, verkaufen wir die prozentual mit Abstand am meisten über Mokebo.de. Würde man teilweise jetzt kaum glauben, weil Mokebo kennt noch niemand, geringe Brand Awareness und trotzdem kaufen die Kunden zum Großteil, ich glaube irgendwie year to date kommen 60% der Umsätze von dem Lieferanten über den eigenen Webshop. CRM bauen wir Stück für Stück auf. Wir haben ein Newsletter-Konzept jetzt ausgerollt. Wir sind bei Pinterest gestartet, wissend aber, dass der Hauptfokus auf immer noch sein sollte, Inputs, mehr Produktselektion, mehr Lieferanten, Exzellenz in der ganzen Erfahrung, wenn man dann bei Mokebo bestellt hat, und ehrlicherweise noch nicht einen riesen Fokus darauf haben zu gucken, was haben wir für ein Customer Lifetime Value und wie viele Zweitkäufer haben wir, wie viele Returning Customers. Das ist vielleicht etwas, wo wir irgendwann mal stärker reingucken müssen, aber wie du es auch sagst, ich meine, das ist vielleicht nicht der richtige Fokus aktuell für eine Industrie wie die Möbelindustrie, wo du einfach einmal ein Sofa kaufst und jetzt warum der Alex Graf, der sich jetzt Sofa gekauft hat, warum muss der sich jetzt für ein Wandregal interessieren sofort? Aber dass man ihn mit in die Community aufnimmt und Möglichkeiten zeigt zu sagen, bleib bei uns, folg uns und wenn irgendwann mal dein nächster Bedarf für irgendein Möbelstück, irgendeiner Kategorie kommt, dann weißt du halt, dass du bei Mokebo immer die ehrlichsten Lieferzeiten und die besten Preise für die Qualität des Produktes bekommen kannst und kommst vielleicht zurück.
Was ich ja bei vielen anderen jungen Möbelmärkten bisher gesehen habe, ist, dass sie sich nach einer gewissen Zeit nicht zurückhalten können, doch ein Showroom zu machen, weil sagen, wir haben so geile Produkte, wenn man die irgendwie, und die Kunden fragen ja auch manchmal an, hey, kann ich die Leichtfüßige nicht mal irgendwo sehen, wo wir quasi ja nur richtiger Onliner sagen müsste, nee, kannst du nicht, guck dir die Fotos an oder unser 3D-Video, wie, also ihr könnt noch keinen Showroom machen, glaube ich, weil der hat einfach so viele andere Sachen zu tun, dass das Problem kommt später, aber wie geht er mit dieser Fragestellung um?
Ja, ist auf jeden Fall eine Fragestellung, die wir sehr ernst nehmen. Mein Mitgründer hat seine Masterarbeit damals über Omnichannel-Konzepte und Showrooming schon geschrieben, irgendwann 2016 war das
und?
Oder so.
Was kam raus?
Ja, er wollte sogar da drin gründen in dem Thema und er wollte mit dem Hersteller, mit dem wir jetzt wirklich einfach Handel machen, wollte er eigentlich ein digitales Showroom-Konzept eben in Bielefeld machen. Wir sind auch intrinsisch persönlich da total dran interessiert. Ich gehe total gerne mal in den Captain & Son oder in den Ace & Tate Laden. Ne? Ist natürlich jetzt nicht mehr nur noch Showroom, sondern, aber es ist schon irgendwie Omnichannel. Die Erfahrung, die du siehst mit deinen Augen, ist sehr ähnlich zum Online-Shop von Ace & Tate. Aktuell investieren wir total viel als Zwischenschritt in Bewegtmaterial. Wenn du auf mokebo.de und die Homepage, die Main gehst, dann siehst du auf unserem Karussellbild, wie jemand in die Leichtfüßige in das Polster reingreift, als kleine Videosequenz. Ja. Wir versuchen halt jetzt sehr viel von diesen Barrieren. Wir haben eine neue Materialprobenseite gestartet. Ein Kunde kann kostenfrei Materialproben von der Leichtfüßige und anderen Produkten bei uns bestellen. All diese Fragen, wie fest ist der Stoff, was bedeutet, wenn man da reinfällt, bauen wir Videomaterialien jetzt gerade auf. Ist aber echt ein Zwischenschritt, weil ich glaube fest daran, dass Mokebo in den nächsten 2-3 Jahren definitiv auch im Bereich Omnichannel expandieren wird, weil es macht einfach Sinn. Ist es interessant, die Kunden fragen danach und wir glauben, wir wissen dann, wie man das sexy machen wird, ne? Dass du dann halt einfach sagen kannst, die Kunden sind auch bereit für eine Omnichannel-Erfahrung und erwarten nicht, das Ding sofort mitzunehmen, sondern kannst halt irgendwie sagen, ey, stell's von jedem Lieferanten 1-2 coole Sachen hin du budgetierst es nicht als Vertriebskanal, sondern du budgetierst es vor allem als Kundenerfahrungsvehikel und vielleicht bist du dann überrascht, dass da doch einige Einheiten sogar drüber kommen.
Okay, verstehe. Ich fasse mal für mich zusammen. Also der Markt ist jetzt tatsächlich reif für solche Konzepte, weil es diese Marktplatzmöglichkeiten gibt, die unter anderem Otto bestimmt bald auch einen Wayfair und Home24 anbieten, wo man so mitmaxen kann und die Kunden natürlich auch durch Corona auch ihre Möbel online kaufen mussten, was ja auch sehr, sehr cool ist. Ich habe euer Vertriebskonzept verstanden. Ich weiß, woher eure Kunden kommen. Ich weiß, dass ihr Geld verdient quasi mit jedem Kauf. Es gibt immer noch das Thema Loyalty, wo ich mir vorstellen kann, dass man noch auf 1-2 andere coole Ideen kommen kann in den nächsten Jahren. Aber solange euer Fokus auf gute bis sehr gute Möbel in diesen mit einem Preisvorteil für den Endkunden liegen, das scheint mir ja noch einiges möglich zu sein, umsatzseitig in den nächsten Jahren, würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Bleibt dann die letzte Frage. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Internationalisierung? Ist es einfach, dieses Konzept jetzt auch in andere Länder zu bringen? Habt ihr überhaupt Erfahrungen mit anderen Ländern schon gesammelt?
Wir haben einen Test gehabt, den wir jetzt geschlossen haben. Den einfachsten Weg, Amazon.fa nach Frankreich, ne, haben mit der DHL französische Konditionen verhandelt, hat für unsere Produkte überhaupt nicht funktioniert. Die DHL arbeitet da eng mit der französischen La Poste zusammen. Die französische La Poste ist nicht Experte auf dem Bereich zerlegte Möbel oder irgendwie Produkte aus Dänemark durch Deutschland nach Frankreich zu schieben und die von ihnen angegebenen Lieferzeiten auch einzuhalten. Und der Kunde scheint auf Amazon Frankreich nochmal deutlich aggressiver teils zu sein. Da haben wir relativ viele Beschwerden bekommen, weil Lieferzeiten nicht eingehalten wurden, weil es zu Beschädigungen bei Produkten kam. Das haben wir geschlossen. Es ist, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist ein super, super kompliziertes Thema. Wo wir aber dran glauben, wenn man sich das auch anguckt, der Markt ist vielleicht für andere, wenn man jetzt hier mit einem Handyhüllen E-Commerce D2C sprechen würde, der redet über Global Selling und USA. Für uns ist der niederländische und belgische Markt sehr interessant. Irgendwie höchste E-Commerce-Ausgaben in Europa pro Kopf. Und die DHL beispielsweise auch wieder aus der technischen Brille heraus, die DHL liefert bis in die niederländischen Postleitzahlgebiete. Das heißt, es passt kein anderes Logistikunternehmen die Ware an und damit haben die halt die totale Kontrolle und können uns halt die Delivery CX, also die Liefererfahrung sicherstellen. Das heißt, es ist natürlich ein riesiges Thema bei uns, aber wir sind sehr, sehr, sehr vorsichtig, auch wissend, wie viel Wachstum im deutschen Markt noch ist. Ne? Wenn man sich das anguckt, wie du schon gesagt hast, vielleicht irgendwie 93% Offline-Anteil, der Rest online, der wächst aber irgendwie 15% Jahr über Jahr oder mehr. Haben wir in Deutschland natürlich auch noch viel Spiel. Aber was ich interessant finde, ist bol.com beispielsweise. Ich glaube, da war ja sogar auch mal der CEO bei dir, der Hoop. Das war auch ein sehr inspirierender Podcast, schon lange her.
Genau, der hat es aufgehört, ne? Hat es Nachfolger.
Ja. Ja, genau. Das war damals einer der ersten Kassenzone-Podcasts, die mein Mitgründer und ich gehört hatten. Und da haben wir schon gedacht, er macht es richtig. Er geht ganz andere Wege als ein Amazon-Marketplace. Ne? Da waren ja, glaube ich, auch so Themen, die uns sehr so immer stecken geblieben sind, wie wir besetzen nur Selection-Gaps mit Händlern. Wir würden nie sozusagen, wenn schon ein Mehrzweckschrank drauf ist, selber jetzt irgendwie ein Mehrzweckschanksource und so, also ganz andere Ansätze. Mit denen sind wir in engen Gesprächen und Q1 2022 wird wahrscheinlich ein Niederlande-Belgien-Test mit Bol stattfinden. Aber sonst sehr vorsichtig und lieber erstmal gucken, wann wir mit Wayfair mal was machen. Am liebsten würde ich was mit Home24 machen, vielleicht mit Westwing und natürlich den eigenen Webshop weiterentwickeln. In Deutschland ist viel Spiel.
Dann ist mir noch eine Frage eingefallen, die nicht so viel mit Mokibe zu tun hat. Du hast ja jetzt viel Amazon-Erfahrung, du hast ja dort gearbeitet, du hast jetzt viel Erfahrung mit Otto gesammelt, haben wir jetzt darüber gesprochen auch, über die Marktplatzlogik. Otto claimt ja für sich eine gewisse Deutungshoheit und Bedeutung im Möbelmarkt. Online ist wahrscheinlich sogar der größte in Deutschland. Können Sie das durchhalten? Du bist jetzt ja nun als Händler in der besten Lage, siehst die besten Daten. Machen Sie das irgendwie besser? Bedienen Sie den Kunden besser? Zeigen Sie das, binden Sie das besser ein auf Ihrer Plattform? Haben Sie da wirklich einen Vorteil gegenüber von Amazon?
Ja, muss ich wirklich sagen. Ich hätte fast ja gesagt, aber ich gehe Richtung ja, weil was sie richtig gemacht haben, ist eine, und da komme ich wieder sehr aus der technischen Komponente, aber eine Infrastruktur von Null an zu bauen, die sehr agil mit den Warenwirtschaftssystemen über APIs funktioniert. Wir können über Nacht kleinste Detailänderungen aus unserer Warenwirtschaft zur Otto schieben. Bei Amazon ist das dadurch, dass Amazon schon ein Riesentanker ist, der, wo ich schon damals beim Marktplatz als Account Manager angefangen habe, 2013, diese gleichen Strukturen hatte, ist es super schwierig, dort Produktdaten agil zu halten und schnell zu ändern und schnell zu iterieren. Das hat Otto super gut gemacht. Punkt zwei, warum ich glaube, dass Otto echt einen guten Job macht, ist die Art, wie sie die Detailseiten strukturieren und bauen, finde ich sehr viel klarer als eine Amazon-Detailseite. Also als E-Commerce-Experte sieht man natürlich halt Baukästen und wie ist welche Attribute sind möglich und wo sitzt der Preis und wie, was für AB-Tests laufen da. Finde ich, haben die eine sehr, sehr gute Detailseite gebaut. Natürlich fehlt da irgendwann noch Inhalte, dass man auch in den Produktbeschreibungen wie bei Amazon mehr Inhalte wie ein Bild oder ein Video reinpacken kann. Weiß ich aber, dass die daran arbeiten. Und Punkt drei ist, natürlich muss man schon sagen, finde ich das interessant, dass sie halt so krass sagen, Home and Living Fokus, ne? Out-of-Home-Kampagne mit irgendwie richte dein Zuhause ein, ist für uns natürlich ein gefundenes Fressen, wenn ich es mal so sagen darf, weil wir natürlich genau mit diesem Zeitgeist dahin gekommen sind und halt großer Teil davon sind und auch immer wieder mit denen über Features sprechen, ob wir die mit Mokebo Beta testen und so. Also ich bin, und natürlich muss ich sagen, und du kommst ja auch von Otto, bin ich natürlich super froh, dass eine deutsche Company, wenn die das schaffen würden, wenn die diesen Scale haben, das, ne, ähnlich, keine Ahnung, wollte ich dir auch noch sagen, als man das gelesen hat, ich weiß nicht, ich habe es nur in einer LinkedIn-Bubble gelesen, irgendwie Aldi und Spryker, ich weiß nicht, was da jetzt von schon offiziell ist oder so, aber solche Sachen sind natürlich, was gibt es Geileres, als dass in Deutschland Geschäft entsteht und in Deutschland auch bleibt, was gibt es Cooleres als sowas, und deshalb bin ich natürlich auch persönlich investiert, dass Otto erfolgreich wird, dass ein Home24 auch erfolgreich wird und dass wir mit Mokebo daran vielleicht irgendwie partizipieren können.
Ja, sehr cool, das klingt alles sehr, sehr gut, klingt auch sehr, sehr anstrengend, mit einem kleinen Team an irgendwie 1 Million Sachen arbeiten zu müssen. Die Bewertungen, ich habe mir zwischendurch hier noch ein paar Bewertungen angeguckt von diesen einzelnen Produkten, sehen aber auch extrem cool aus, und ich glaube, von dir hören wir wieder. Cool, und dann das Otto-Team freut sich auf jeden Fall auch über das Feedback. Wir hören auch ein paar schöne Grüße an dieser
Stelle. Liebe Grüße an euch alle, genau. Ja. Vielen Dank, Alex.
Philipp, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schaut mal rein bei Mokebo, schaut euch an, was die verkaufen. Vergleicht auch gerne mal die Artikel-Detailseiten auf Mokebo mit Amazon und Otto. Ist auch ganz spannend. Da kann der ein oder andere E-Commerce-Insider noch ein paar spannende Datenpunkte draus ziehen. Es geht in den nächsten Tagen mit hohem Tempo weiter. Morgen ist die Constanze von Lands' End zu Gast, Managing Director Europa. Darüber habe ich ja schon mal gesprochen im Podcast mit Flo Heinemann. Nicht so positiv, aber Constanze weist das sicherlich zu einem besseren Bild zu drehen. Am Montag geht's weiter mit Miss Pompadour, einer ganz spannenden Farbmarke, die sich gerade anstellt, den ganzen Farbmarkt zu verändern, zumindest in Deutschland, und es gibt noch viele, viele weitere. Es gibt den Manzli Heinemann. Wir schauen uns Bräuniger an. Es dürfte also ein spannendes Q4 werden hier bei Kassenzone, wenn ihr denn noch Zeit habt zwischen diesen ganzen Börsenpodcasts, die hier jeden Tag aufgenommen werden. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und oder eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, vergesst nicht, eine Bewertung abzugeben. Das wäre für mich ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Und ihr wisst ja, aufgrund der Lieferkettenproblematik mit China soll man die Weihnachtsgeschenke jetzt ja schon im Oktober besorgen. Das gilt auch für die iTunes-Bewertung vom Kassenzone-Podcast.